Wir wollen immer das schönste, ästhetischste und hochwertigste Listing auf Otto und Amazon haben, das es gibt. Also es darf, das ist ganz klar, es darf kein Produkt geben, was eigentlich besser und systematischer aufgebaut ist als ein Mokebo-Listing bei Otto oder Amazon. Ich glaube nicht, dass diese Art von Produktberatung wirklich bei der Aufmerksamkeitsspanne der Online-Kunden sehr digitalisierbar ist, oder es wird auf jeden Fall schwierig.
Moin Philipp.
Moin, moin Stefan.
Grüß dich.
Danke für die Einladung.
Herzlich willkommen. Sehr gern. Herzlich willkommen zu meiner Folge Different heute. Das ist das, was ich bisher von dir gelesen habe. Du passt hervorragend in das Konstrukt, was ich mir ja hoffe, mit dem Podcast auch zu tun. Quasi ich habe die Erfahrung gemacht, dass Standardlösungen nicht mehr richtig funktionieren, nicht in dieser komplexen Welt, die wir mittlerweile haben im Rahmen der Digitalisierung. Und dann suche ich Leute, die Dinge einfach anders angehen. Und da bist du in einer Branche, die eigentlich auch noch sehr, sehr klassisch geprägt ist. Und von daher freue ich mich sehr auf unser Gespräch heute. Vielleicht fangen wir einfach mit dem Klassiker an. Wer bist du? Was machst du,
Philipp? Ich bin Philipp Kehler, 30 Jahre alt geworden vor kurzem. Habe zusammen mit meinem besten Kumpel Mokebo gegründet. Ist eine Direct-to-Consumer Internet-Marke, ein Private-Label in der Möbelbranche. Wir verkaufen Möbel online auf den reichweitenstärksten E-Commerce-Plattformen, beispielsweise Amazon oder Otto, und über den eigenen Webshop mokebo.de. Und die Idee dabei ist so ein bisschen, Möbelherstellern aus Europa beim Weg in den E-Commerce zu unterstützen, weil wir da erkannt haben, dass es einfach noch sehr, sehr viele super spannende Hersteller in der Möbelbranche gibt, die noch eine große Abhängigkeit ins Stationärgeschäft haben, gerne online wollen, nicht genau wissen wie. Und wir da ansetzen und sagen, wir bündeln das über eine Marke, spielen das in die größten Kanäle und bieten den Kunden dort halt super Kauferlebnisse an.
Mega cool. Jetzt hast du ja auch starken Amazon-Background sozusagen. Für mich ja immer eher so die Kategorie von, also wenn ich unterscheide, gibt es immer qualitativ denkende Menschen und quantitativ denkende Menschen. Ne? Und Amazon ist für mich absolut so auf dieser quantitativen Seite. Alles muss hinterm Komma irgendwo wirtschaftlich halt sich rechnen, ansonsten wird es nicht gemacht. Operative Exzellenz, Prozesskostenanalysen und so weiter. Und auf der anderen Seite steht für mich allerdings auch Möbel und Home and Living, weil es ist gerade in dem, wenn es nicht die Glühbirne ist, die kaputt geht, sondern in der Regel immer irgendwas Emotionales. Ja. Ne? Teilweise sogar mit einer Journey von mehreren Wochen oder Monaten, wenn es um ein großes Polstermöbelstück geht, wie einem Sofa oder sowas, dass ich mir dann für einen Umzug oder sowas kaufe. Ne? So, wie passt das zusammen? Warum bist du gerade da gelandet in der Home and Living?
Also das ist mir dann auch über den Prozess klar geworden. Wir hatten ja im Vorgespräch auch kurz gesagt, dass ich angedeutet hatte, ich bin kein Möbler. Ich habe, glaube ich, am Anfang, als wir 2018 gegründet haben, wirklich sehr stark die E-Commerce-Brille in das Ganze reingebracht und dann über die Zeit gelernt, was du gerade gesagt hast, wie besonders die Industrie ist, von der Emotionalität, von den Stilen, dass man auch in Bereichen wie Internationalisierung nicht so einfach sagen kann, ich internationalisiere jetzt dieses Produkt, weil vielleicht ist im spanisch sprechenden Raum dieser Stil überhaupt nicht angesagt. Ja, es ist komplett ganz unterschiedlich im Vergleich zu anderen Verbrauchsgütern, die man super stark internationalisieren kann, etc. Und wir sind dazu gekommen, mein bester Freund Moritz und ich, weil wir jetzt eins und eins zusammengezählt haben. Er kommt aus einer Möblerfamilie. Sein Vater ist selber Unternehmer, mehr im Stationärgeschäft. Er steht im Stationärhandel zwischen Herstellern und Warenhäusern im Preiseinstiegsbereich. Und da haben wir so ein bisschen eins und eins zusammengezählt. Seine Expertise und seinen Designansatz mit meiner E-Commerce- und Digital-Expertise haben uns den Markt angeschaut und haben gesagt, hey, da gibt's eine Riesenchance, eine Riesenmöglichkeit, viele Challenges. Und du sprachst auch davon, dass ich natürlich dadurch sehr analytisch Dinge angehe, weil ich nur Amazon bis dato kannte. Und ich glaube, das zieht sich auch durch das ganze Startup und die Mitarbeiter, wie wir arbeiten, wie wir Themen angehen, was unsere Kernwerte sind. Wir versuchen es analytisch zu begegnen, ohne den ästhetischen und stilistischen Punkt und diese Emotionen hinter einem Möbelstück irgendwie zu vernachlässigen und das zu verbinden miteinander, weil ich glaube, das kann sehr gut funktionieren.
Das glaube ich auch. Also klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr guten Match. Der Endkunde sieht ja in der Regel nur das sozusagen diese Markenseite, ne? Also irgendwie Frontend, Sortiment und so weiter. Worauf stürzt ihr euch mit Mokebo aktuell am meisten? Also ist das wirklich so Brandbuilding, Reichweite, Emotion? Ist das jetzt erstmal, habt ihr in den letzten 2-3 Jahren erstmal ein geiles Sortiment sozusagen aufgebaut? Was geht so im Tag oder in der Woche bei euch so?
Es ist ein super dynamisches Konzept. Erst gestern hatten mein Mitgründer und ich wieder ein Strategy Day, wo wir mal wieder kalibriert haben und gesagt haben, was haben wir eigentlich in den letzten 6 Monaten alles so angefangen, weil wir uns ständig weiterentwickeln. Du hast es schon angesprochen, am Anfang war es sehr stark auf das perfekte Sortiment und sogar noch einen Schritt hintergegangen zu sagen, der perfekte Hersteller. Ein Hersteller zu finden, mit dem man Möbel überhaupt im E-Commerce vertreiben kann. Und danach folgte für uns wenn das sozusagen abgehakt ist, folgte, was kann er für ein Sortiment anbieten, das dann auch noch sich gut verkauft und gewisse Leistungsversprechen hat. Und das war sozusagen die Anfänge. Und inzwischen ist man dann schon auch deutlich stärker Richtung Brand gegangen. Wir haben ein Brand-Team von jetzt 3 Leuten, 2 davon erst seit wenigen Monaten mit dabei. Wir arbeiten an Corporate Designs und Corporate Identity Faktoren auf unserem eigenen Webshop. Wir versuchen punktueller zu unterscheiden in Zukunft zwischen einem Plattform-Produkt-Möbelstück und einem Webshop-Möbelstück, weil wir ganz genau Unterschiede sehen, was ein Kunde bei Amazon gerne shoppt, was ein Kunde bei Otto gerne shoppt, aber auch auf Mokebo.de ist es sehr unterschiedlich von den Designs, aber auch von den durchschnittlichen Preisen. Das heißt, wir versuchen auf dem Webshop schon sehr stark jetzt Richtung Brand zu gehen, um auch diese höheren Warenkörbe, die wir dort sehen, zu unterfüttern mit Leistungsversprechen und mit Markenversprechen auch irgendwo. Da gehört ja dann einiges dazu. Aber gleichzeitig auch nie aus den Augen zu verlieren, zu wissen, was ist eigentlich einem Amazon oder einem Otto-Kunden wichtig, wonach schauen die und auch darauf dann selektionsseitig, aber auch marketingseitig und strategieseitig reagieren zu können.
Ist das ein bisschen plakativ gesagt Masse statt Klasse?
Würde ich nicht sagen, weil genau das ist sozusagen eines der Themen, die ich bei Amazon erlebt habe und immer kritisiert habe. Also es ist für mich auch eines der Punkte, wo wir uns im E-Commerce in eine falsche Richtung entwickelt haben. Wenn man sich vorstellt, wo kommt der E-Commerce her? Es gab keinen E-Commerce, es gab nur Stationärhandel. Da war es total schwer, von einem Produkt aufs nächste, hohe Grenzkosten, mehr Lagerfläche. Vielleicht hat man gar nicht so viel Fläche in der Filiale etc. Dann kam der E-Commerce und man hat plötzlich gemerkt, wow, ich kann eigentlich Excel-Listen hochladen und potenziell sagen, 10 Wochen Lieferzeit und ich produziere es erst, wenn es jemand bestellt hat. Ich muss es mir nirgendwo hinlegen. Ich kann Sortiment aufnehmen ohne Ende. Und natürlich ist ein Amazon auch mit dafür verantwortlich, wie aggressiv und extrem man dann versucht hat, Selektion aufzunehmen. Und wir von Mokebo haben eigentlich genau das Gegenteil gesagt. Für uns ist ganz wichtig, wenn man sich unsere Website anguckt, sieht man, dass wir sehr wenig Selektion haben, sehr ausgewählte Selektion und sehr analytisch definierte Selektion. Wir gucken uns ganz genau an, immer noch, was können unsere Hersteller, worin sind sie gut, in welchen Farbgebungen, welche Produktarten, was können sie wirklich sehr stark produzieren. Dann gucken wir uns natürlich an, können wir damit Preislagen treffen und versuchen eigentlich Bestseller und sogenannte, wir nennen es immer Evergreen-Produkte, zu identifizieren, die auch in 10 Jahren noch ein Produkt sind, das sich gut verkauft, wie unser absoluter Bestseller, der Lange, ist ein Aktenschrank, den haben wir 2018 gelauncht und der wird sich auch in 2028 sicherlich noch sehr gut verkaufen, weil wir einfach davon ausgehen, es ist ein zeitloses Design, es hat ein super Funktions- und Leistungsversprechen, es ist made in Germany und wir versuchen eher auf Klasse und Short-Tail-Sortimente zu gehen um das Ganze auch manageable für uns zu halten, weil eine Sache war uns ganz klar, schon 2018 haben wir immer von Zombie-Produkten gesprochen und für mich fängt ein Zombie-Produkt ab Suchergebnisseite 2 an. Ab dann beginnt ein Produkt schon oder Selektion völlig an Relevanz zu verlieren und dann bietet es dem Kunden auch keinen wirklichen Mehrwert mehr und da wollen wir nicht hin. Wir wollen die relevanten Produkte in den Warengruppen, in denen wir unterwegs sind, definieren und das sind dann eher weniger als mehr.
Ja, nee, verstehe ich total. Wer ist denn aktuell sehr stark dominierend in dem Markt aus eurer Sicht? Also gerade in der Händler, also als Gatekeeper zum Kunden.
Also ich würde definitiv sagen, die großen Plattformen wie einen Amazon oder jetzt seit neuestem auch einen Otto.de, die meiner Meinung nach auch einen extrem guten Job machen, sich zu transformieren zu einem Marketplace. Ich glaube, die haben das sehr flüssig hinbekommen Anfang letzten Jahres, als sie dann die Tore geöffnet haben, gesagt haben, jetzt können sich Händler und Seller-Brands bei Otto.de anmelden und dort als Händler verkaufen. Ich glaube, die beiden bündeln ja schon eine signifikante Reichweite im E-Commerce für Home and Living. Und da gibt's natürlich Anbieter, die für mich sehr ernst zu nehmen sind, wie einen Wayfair, für uns als Möbel-Brand natürlich ein super spannendes Konzept, weil du hast einerseits dieses diesen puren Fokus auf Home and Living, aber diesen technologischen Ansatz eines US-Tech-Unternehmens. Und ne, also das Amazon von der Technologie, aber rein auf Home and Living ist natürlich für uns super, super spannend. Aber auch tolle Anbieter wie einen Home24, wo ich mir dann eher die Frage stelle, wann werden sie zur Plattform, wann kommunizieren sie, wir werden auch eine Plattform, wir wollen auch sozusagen weg von Retail, wir kaufen selber ein, lagern und verkaufen zu, wir eröffnen auch Händlern die Möglichkeit, über unsere Plattform zu verkaufen. Auch dann glaube ich, dass Home24 eine große Rolle spielen kann.
Was, glaube ich, in der Home-and-Living-Branche anders ist als in den anderen Branchen zuvor, also jetzt Fashion zum Beispiel, mittlerweile sind ja Marken wie Adidas und Nike sehr stark D2C erfolgreich und sind eher im Driver's Seat. Ne? Also sie entscheiden halt, kriegst du das Sortiment auch oder nicht. Und in deiner Branche ist es halt eher gerade sehr stark Plattform und der Händler, also der Online-Händler gibt sehr, sehr stark den Takt an und ich sehe eigentlich fast keinen Hersteller, der es irgendwie schafft, tatsächlich mal so ein bisschen rauszukommen aus seiner relativ defensiven Position.
Die Möbelbranche ist sehr, sehr speziell und ich glaube, die Möbelbranche hat ja auch schon immer so ein sehr, sehr stark getriebenes White-Label-Prinzip zu sagen, ich bin ein Hersteller, aber ich bin nicht eine Hersteller-Brand wie ein Vitra oder ein Rolf Benz. Wenige gibt es. Es gibt vor allem wenige in den Preissegmenten, in denen wir uns bewegen, im Mittelpreis oder sogar im Einstiegspreissegment, gibt es fast niemanden, der den Weg geht, den wir jetzt gehen, zu sagen, lass uns doch auch Marke kommunizieren, lass uns doch auch Leistungsversprechen in Einstiegspreisen kommunizieren. Und diese Hersteller, die man dann antrifft in der Industrie, ganz spannend, tolle Produkte, wirklich tolle handwerkliche Kunst, die dort auch stattfindet, sagen aber auch ganz klar, hey, es ist auch schwierig, also wir haben weiterhin so eine riesige Nachfrage von den großen Lutz und alle, die bei uns halt einkaufen und in den Verbänden, in denen wir sind, diesen Switch auf online, dann eine eigene Brand und dann das Ganze selber versenden und Kundensupport selber zu machen, das sehen wir uns auch einfach nicht. Haben wir gesagt als Mokebo, genau da sind wir gut drin und wollen wir gut drin sein. Wir wollen der Multiplikator der Möbelherstellerindustrie sein. Für alle eben diese Hersteller, die sagen, ich traue mir Brand und Direct-to-Consumer, B2C, einfach nicht zu. Und ich habe die Personalstrukturen vielleicht auch in Ostwestfalen, wo ich mein Lager habe, auch einfach nicht, um das so aufzubauen. Sagen wir, ja, wir sitzen in Köln, wir gucken nach den bestmöglichen Mitarbeitern im Bereich Commercial, im Bereich Customer Success und setzen genau da auf. Und ihr könnt euch darauf konzentrieren, auf das, was ihr total toll macht. Produktion von Möbeln, Definition von tollen Möbeldesigns, ne, und das aufzusetzen. Und wenn man das zusammenbringt, merkt man an dem, was wir zumindest jetzt in den letzten 3,5 Jahren erleben, dass das sehr erfolgreich sein kann.
Mhm. Für euch und den Herstellern sozusagen aus wirtschaftlicher Sicht, aber ihr gebt den Herstellern kein Gesicht sozusagen, ne? Also die finden, ihr seid nicht klassischer Marktplatz und sagt, hier Marke aus Reda Wiedenbrück und hier ist die Marke aus XY und so weiter. Nicht so, ne? Also ganz klassisch, White Label Marken kauft ihr ein und verkauft sie unter der Marke
Mokebo. Genau, also noch nicht. Das heißt nicht, dass wir auch über Möglichkeiten nachdenken in Richtung Mokebo Originals und Mokebo Non-Originals. Ist natürlich für uns auch ein spannendes Konzept, um möglicherweise natürlich die Sortimentsbreite dramatisch zu erhöhen, weil was wir momentan sagen ist, wir wollen exklusive Möbelmodelle mit unseren Herstellern definieren, weil wir eben sagen wollen, wir wollen wenig, aber die Produkte wollen wir zu Bestsellern entwickeln und wirklich Mehrwerte schaffen und nicht das nächste weiße Sideboard, das so aussieht wie jedes andere definieren, sondern das muss in irgendeiner Form besonders und besonders kommuniziert werden. Natürlich ist es auch so, dass man schon darüber nachgedacht hat zu sagen, es gibt Hersteller, die dann sagen, entweder haben sie auch eigene Brands, es gibt auch Hersteller, wir arbeiten im Bereich Beanbags mit jemandem zusammen, der auch eine eigene Brand hat, über die er Retail-Beziehungen zu Otto macht, ne? Er verkauft da direkt Sitzsäcke hin. Das sind natürlich auch Themen, wo man immer wieder im Gespräch ist, zu sagen, sollten wir das nicht übernehmen und nicht Mokebo draufpacken, sondern deinen Namen und es hat aber halt sagen, trotzdem ist es ein Mokebo-zertifizierter Kauf, weil du sicher sein kannst, da hängt der Mokebo-Service-Gedanke hinter, die Mokebo-Art und Weise, wie wir das Produkt an den Endkunden kommunizieren etc. Das ist schon eine Sache, die wir uns angucken. Momentan ist aber klar der Fokus auf Originals, exklusive Modelle, um 100% diese Kundenerfahrung auch sicherzustellen.
Mhm. Was nutzt ihr für Methoden oder wie generiert ihr die Kundenbedürfnisse, damit ihr von der anderen Seite das entsprechende Sortiment sourced? Also welche Seite für euch ist eigentlich wichtiger?
Das ist auch wieder ganz, ganz witzig, wenn man sich wirklich unterteilt in Plattform und Webshop-Geschäft. Auf der Plattform ist es sehr stark wirklich ich möchte nicht so viel Denglisch sprechen, aber sozusagen, wo ist eine Selektionslücke? Wir gucken nach Lücken, wir gucken nach Farben, Breiten, Maßen mit verschiedenen Tools, die es gibt, um zu sagen, es gibt eigentlich noch nicht einen Schminktisch, der genau so aufgebaut ist. Dann sagen wir hier, wir wissen, wir haben einen der besten Kastenmöbelhersteller in Europa vielleicht. Wir gehen hin und sagen, das ist ein Kastenmöbelprodukt. Könnt ihr das in dieser Preislage und gehen eher von der Selektionslücke raus. Webshop, wenn man dann wieder diesen wirklichen, das Fundamentale, die fundamentale Idee von Direct-to-Consumer ist ja auch, baue eine Community auf, mit der du arbeitest und mit der du interagierst. Und das machen wir ja auch über Instagram etc., machen wir Umfragen. Wir haben für einen Sitzsack, den wir hier jetzt gestartet haben, dessen Stoff aus recycelten Plastikflaschen ist, ein ganz tolles Produkt, haben wir mit unserer Community Instagram-Umfragen gemacht, wo wir 6 Farben gezeigt haben und gesagt haben, ihr wählt die 3 aus. Und wir haben wirklich die 3, die die meisten Stimmen hatten, ausgewählt und dadurch dann diese Farben gestartet. Ne? Und geht da eher sozusagen, was will die Community, mit welchen Posts interagieren die am meisten, ne? Welche Paid-Posts auf Instagram oder Facebook haben die meisten Interaktionen in Form von Shares oder Klicks etc., um zu sehen, was sind die Sortimente, wo wir uns mehr reinlehnen sollten für den eigenen Webshop. Und irgendwann kann natürlich dann ein Moment kommen, wo man sagt, man splittet es ein bisschen auf und es wird immer ein Produkt, das wir was wir optimiert auf den Marktplatz optimiert an den Start bringen, wird auch immer im Webshop verfügbar sein, weil wir immer ihr kriegt es überall zum gleichen Preis. Das ist unser Versprechen an den Kunden. Ihr könnt überall, wo ihr gerne online shoppt, wenn es eine Plattform ist, sind wir mit Mokebo als vertikal Direct-to-Consumer da. Aber dass man da auch verschiedene Wege geht, wie spricht man unsere Hersteller an in der Produktentwicklung und wie sagt man denen auch schon von Anfang an, wir glauben, das wird eher wirklich ein Marktplatzprodukt und das wird wirklich eins, wo wir auch sehr viel Influencer-Marketing machen werden, weil es eher ein Webshop-Produkt beispielsweise ist.
Mhm. Ja, gibt es eine ganz grobe Kennziffer, was so Absatzmengen angeht? Also Plattform 10, Shop 1?
Ich kann die 2020er Zahlen haben wir auch öffentlich auch über LinkedIn kommuniziert. Da haben wir uns noch nicht so jetzt dem gefügt, wo alle die Geheimnistuerei, wir sind ein junges Startup, wir geben total Gas, das kann sich bestimmt auch mal ändern. Im letzten Jahr war es noch so, dass 90% Plattformumsatz war, 10% Webshop-Umsatz. Das verschiebt sich ganz, ganz stark, weil wir, wie ich auch eingangs schon mal gesagt habe, wir investieren in Brandteams, in ein eigenes Fotostudio, in dem ich gerade sitze. Wir gehen in viele Bereiche rein, wo wir sagen, das ist klar Brand, das ist klar Webshop-Steigerung. Das heißt, das wird sich deutlich verschieben. Gleichzeitig muss man natürlich auch gucken, wir haben darüber gesprochen, stationär wird online gehen. Die Leute, die noch vor ein paar Monaten gerne in einen Höffner gegangen wird, werden beim nächsten Kauf potenziell anfangen, online zu gucken. Und wir glauben schon fest daran, dass die sehr, sehr wahrscheinlich auf einem Otto, einem Amazon, einem Wayfair oder einem Home24 irgendwo gucken werden, mit einer großen Wahrscheinlichkeit. Da muss man sein. Und die werden also wachsen. Die werden einfach mit dem Online-Shift werden sie mitwachsen. Das heißt, die werden auch immer größer werden und deshalb kann der Webshop der am schnellsten wachsende Sales-Kanal sein, aber immer noch die Verteilung ein bisschen gleich sein, weil die Plattformen einfach auch explodieren von der Nachfrage. Ne?
Ja. Mhm. Ja. Wie wichtig spielt Technologie auf der Kundenseite im Home and Living für eine Rolle? Das heißt wirklich so Augmented Reality und so. Da gab es ja so viele Spielereien in den letzten Jahren, aber so richtig durchgesetzt. Ich habe es tatsächlich noch nie genutzt von irgendeiner IKEA-App oder sowas.
Amazon hat das ja auch eingeführt. Ich selber als Kunde habe es auch noch nie genutzt. Ich kann mich an kein einziges Kundenticket, das aus unserem Customer Success Team an uns gespielt wurde, erinnern, wo jemand gefragt hat, habt ihr nicht auch mal eine Möglichkeit für Augmented Reality? Ich glaube, das ist ein Thema, das ist etwas wie bei vielen Dingen von Technologie, die kommt einmal, dann ist sie nicht so richtig, das ist noch nicht ihre Zeit, dann dauert es nochmal 2-3 Jahre und dann kommt sie richtig. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir bei Augmented Reality. Woran ich aber trotzdem schon glaube, ist, Technologie wird wichtiger, um Produktpräsentationen einfacher zu machen. Ich glaube nicht unbedingt an Augmented Reality, aber ich glaube schon an mehr Bewegtmaterial, mehr Videomaterial auch auf Detail Pages, zu sagen, Bilder sind gut, aber bei einem Sofa ist es ja fast schon auch mal cool zu sehen, wie sich eine Person wirklich mal auf die Leichtfüßige von Mokebo draufwirft, mal in das Kissen reingreift und zeigt, das ist weich, das ist hart, das ist eine also Bewegtmaterial als A-Technologie ist glaube ich wichtig. Und sonst glaube ich fest daran, dass auch Omnichannel-Konzepte, Technologie, das ist jetzt ein bisschen abseits einer Technologie, aber als Vertriebskonzept Dinge sind, die online stärker machen werden.
Ich glaube, diese Content-Perspektive, die halte ich auch für total relevant. Ich meine, das hat sich gezeigt. Ne? Content is King, About You vorneweg, Personifizierung aller Gymshark-Story und so weiter, ne? gar keine Frage. Was ich schon aber auch gemerkt habe in der Möbelindustrie, ist, dass also Fluch und Segen zugleich, diese, ich kann das herstellen in 12 Millionen Farben und x Millionen Formen und Stoffmuster und so weiter. Wie willst du dann quasi das abbilden, ne? Mit dem, ja, hier ist genau dein Sofa, das ich jetzt auch anfasse, genau für dich halt da, und in dem Ort kannst du auch mal Probe sitzen. Hier ist der Filialfeiner.
Haben wir gestern noch drüber gesprochen, wie kompliziert das werden wird und was für eine Modell- und Datenkomplexität diese Anbieter und Hersteller und Möbelhäuser dann auch haben, sowas online zu bringen, weil die Aufmerksamkeitsspanne eines Online-Kunden ist ja dramatisch kurz. Und wenn man sieht, wir haben ja auch Versuche gemacht, wir hatten unsere leichtfüßige war eine Zeit lang zwei verschiedene Stoffarten unter einem Hauptmodell und dann jeweils immer fünf verschiedene Farben. Seit wir gesagt haben, lass uns mal probieren, wirklich einfach nur als Webstoff und als anderes Produkt als Velourstoff, viel bessere Conversion Rates. Die Leute wollen, dass man einem die Entscheidung so weitestgehend einfach abnimmt, so einfach wie möglich. Und die Frage, die wir gestern auch mal kurz so durchgedacht haben, ist, aber trotzdem gibt es ja viele Kunden, die gerne in einen Möbelhöffner gehen und eine Stofflasche von 40 Stoffen wirklich durchguckt und du hast einen Produktexperten, einen Verkäufer an der Seite, der dir auch ein bisschen sagt, ja, also die Farbe passt hier auch gut. Wie übersetzt du das ins Internet? Und da kommt vielleicht möglicherweise wirklich Omnichannel-Konzepte so à la Captain and Sun oder Ace and Tate in irgendwann ins Spiel zu sagen, ich habe wirklich einen kleinen Store, wo ich keine Leger mehr hinterstehen habe, sondern wo nur das Sofa wirklich drin ist, in einer wunderschönen Art präsentiert. Ne? Gleiche Eindruck, als würde man in dem Webshop von Mokebo.de shoppen, aber man kann mal eine Stofflasche sich angucken. Man kann mal sagen, will ich das lieber in Leder oder in Webstoff? Ich glaube nicht, dass diese Art von Produktberatung wirklich bei der Aufmerksamkeitsspanne der Online-Kunden sehr digitalisierbar ist, oder es wird auf jeden Fall schwieriger, glaube ich.
Ja, und vielleicht meine Hypothese ist, es hat was mit Preissegmenten zu tun. Also ich glaube tatsächlich, wenn ich wirklich 10.000 Euro für ein Sofa ausgebe, dann habe ich ein Gefühl, wie das Möbelstück in meinem Wohnzimmer, zu welchen anderen Farben es harmonieren muss, sozusagen. Dann bin ich aber auch bereit, irgendwo hinzufahren, mir das anzugucken. Und dann allerdings, sobald je stärker der Preis sinkt, umso mehr, umso dankbarer bin ich, das teile ich total, dass jemand mir die Entscheidung abnimmt. Und die Entscheidung ist so, kuratiertes Sortiment, eine gute Brand dahinter plus Rezension und sagen hier einfach, ne, 700 mal 5 Sterne, passt bei mir in mein rotes, blaues und grünes Wohnzimmer. Ich vergleiche das immer mit Nike ID. Ich glaube, fast jeder hat sich schon mal ein Nike ID Schuh konfiguriert, keiner hat einen gekauft.
So. Ja, das ist dann eher diese Playfulness, ja, dahinter, die aber ich stimme dir zu, und was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, wenn man sich dann Brands wie Tilco anguckt, ne, wenn du dir dann einen Konfigurator wirklich mal über Mobile machst und siehst, wie wundervoll das funktioniert, ne, und wie wundervoll man wirklich en Detail sich definieren kann, wie soll dein Sideboard aussehen, wie viele Schubladen sollen da drin sein, wie viele Fächer sollen, und das wirklich super flüssig passiert, und du dann aber auch in diesem Preissegment bist, in dem dann ein Tilco Sideboard ist, dann nimmst du dir vielleicht auch diese Zeit. Dann nimmst du vielleicht auch, dann sagst du, gehe jetzt hier, das ist ja schon fast dann Augmented Reality, und du, ich konfiguriere und ich baue mir das zusammen, aber am Ende zahle ich halt dann auch meine 3.000 Euro dafür, versus wenn wir den Mainstream-Kunden oder den SB- und Einstiegspreiskunden in der Möbelindustrie dann einen Konfigurator auch noch anbietest, da musst du viele Entscheidungen abnehmen. Also stimme ich dir absolut zu, hat auch sehr viel mit Preislagen zu tun.
Jetzt, glaube ich, kommen wir ganz gut zu dem Punkt, was du auch eingangs gesagt hast, dass ihr euch aufsplittet zwischen dem Marktplatz-Business und dem eigenen Online-Shop-Business. Kombinieren wir das jetzt nochmal mit dem Standardpreissegment, sozusagen hier sehr gutes Angebot, Prozesskosten optimiert, irgendwie auf die Plattform, andere Kundengruppe sozusagen abgeholt. Landen wir ganz schnell bei dem Punkt, wie organisiert ihr euch eigentlich intern? Ne? Sozusagen sind es eigentlich zwei getrennte Companies, die vom Mindset anders sein müssen, sozusagen, wo geht man softwareseitig, wo standardisiert man sozusagen den internen Prozessen? Vielleicht kannst du uns einen ganz kleinen Blick in den Maschinenraum von Mokebo geben, sozusagen, was tut ihr eigentlich den ganzen Tag primär und was nur so ein bisschen?
Was für uns ganz wichtig ist, ist, diese Lieferkette zu optimieren von der Hersteller, der das Sofa in Polen einlagert. Jetzt kommt eine Bestellung von Otto.de vom Kunden. Wir leiten das automatisch durch unsere Systeme zum Hersteller in Polen durch. Und der verschickt es, wir holen dann die Ware dort ab und leiten das dann durch Hermes oder DHL Home Delivery direkt zum Endkunden. Und das alles mit einer Transparenz, dass wir eigentlich einem Kunden nie eine falsche Lieferzeitinfo geben wollen. Das ist für uns das Allerschlimmste, was passieren kann, eine Lieferzeitinfo nicht einzuhalten etc. Und das heißt, für uns die wichtigsten Teams intern sind das Team Operations, das ist das Ressort, das wirklich sich anguckt, wie spielen wir Modelle auf unsere drei Hauptvertriebskanäle. Auf Wayfair sind wir aktuell, Stand heute noch nicht, deshalb Otto, Amazon und Mokebo.de. Und wie leiten wir Bestellungen von diesen Plattformen durch unsere Warenwirtschaft? Wir arbeiten mit Plenty Markets, sind da auch sehr happy drüber. Wie leiten wir diese durch zu unseren Herstellern? Weil wir auch mit über 6 Herstellern inzwischen eine große Landschaft haben, zu sagen, das muss alles vollautomatisiert mit so wenig Mitarbeitern wie möglich technologisch gelöst sein. Das heißt, das Team ist da inzwischen das auch größte bei uns, das sich wirklich tagtäglich damit beschäftigt, Flows. Wir nennen das Flows von Sales Channel bis zum Supplier. Und was wir jetzt neu aufbauen, um eben immer noch diese Welten Plattform, Marktplatz und Webshop verheiratet zu haben, aber trotzdem zu gucken, wie entwickeln wir Mokebo darin weiter, ist unser Brand und Commercial Team, um einfach zu sagen, wie kommunizieren wir es nach außen, wie wirkt Mokebo auf Mokebo.de, was können wir aber auch immer noch von den Ideen, wie die Marke kommunizieren soll, auf den Plattformen übersetzen. Also wir versuchen schon immer zu sagen, wir wollen das Schönste, wir wollen immer das schönste, ästhetischste und hochwertigste Listing auf Otto und Amazon haben, das es gibt. Also es darf, das ist ganz klar, es darf kein Produkt geben, was eigentlich besser und systematischer aufgebaut ist als ein Mokebo-Listing bei Otto oder Amazon. Das ist, und ich glaube, da sind wir auch an dem Punkt. Und natürlich hat das irgendwo Grenzen und das übersetzen wir dann, was können wir bei Mokebo.de machen, um mehr als Marke zu wirken, als Brandteam. Das sind so die Ressorts, mit denen wir arbeiten und mit denen wir glauben, dass wir dieses Konzept, finde tolle Hersteller, definiere tolle Produkte, kommuniziere ehrlich, transparent und super serviceorientiert mit unseren Kunden und leite eigentlich und mach alles dazwischen, ist dann Customer Success, Operations und Brandteam.
Das klingt wirklich nach D2C. Tatsächlich ja, gerade bei dem Thema Brandbuilding jetzt auch mit dem Team kannst du gleich auch gerne erzählen, wie ihr da jetzt auch jetzt und auch zukünftig vorgeht. Das klingt schon sehr stark nach, ihr versucht diese gesamte Customer Journey zu verstehen und leitet sozusagen jeden einzelnen Painpoint ab. Also klassischer Berateransatz, den kenne ich halt von eTribes ganz gut. Was wir allerdings, die Erfahrung, die wir gerade selber machen, ist so Business-Perspektive-Check, ne? Strategie-Check, Plattform-Check und so weiter. Aber so richtig in diese, wir nennen das so ein bisschen so Gefühlsvision reinzugehen, ne? Also was löse ich beim Endkunden eigentlich irgendwann tatsächlich mal aus? Das ist tatsächlich etwas, da haben Unternehmen viel zu sehr immer noch eine Innenbeteiligung. Also wir haben doch das beste Produkt der Welt, warum kauft es denn keiner? Über den Punkt sind sie so ein bisschen hinweg. Ah, wir müssen eine Brand und brauchen Reichweite. Aber was wollen wir tatsächlich auslösen sozusagen? Was sind das für Emotionen? Weil wir, wenn wir diese Betrachtung eingehen, dann entdecken wir noch mehr Pains and Gains, die wir irgendwo angehen können sozusagen. Und daraus stechen wir dann sozusagen so ein bisschen mit unseren Kunden bei ihren Wettbewerbern sozusagen nochmal ein bisschen heraus.
Guter Punkt, ja. Ja, also sehe ich absolut genauso. Und die Frage, die man sich da immer stellen muss, und die stellen wir uns wirklich mehrmals wöchentlich, ist, welche Touchpoints hat man mit dem Kunden, um diese Fragen eigentlich fast, man muss sich ja nicht immer alles selber stellen, sondern wenn man gut hinhört und wenn man gut mit seiner Community arbeitet und wirklich auch das eigene Customer Success Team so entwickelt zu sagen, arbeitet mit Tags in eurem Senders-Ticket-System, schnappt Dinge auf, Ideen, neue Maße, könnte ich nicht vielleicht auch schwarze Matt-Metallgriffe dran machen? Ne? Wir hören zu und dann jetzt arbeiten wir in einem großen Projekt, Griffe anzubieten, um zu sagen, ey, du kannst jetzt bald 5 verschiedene Arten von Griffen. Das muss man ja teilweise, muss man als Unternehmer oder auch als Unternehmen eigentlich eine Sache fördern, das ist aus meiner Sicht ganz Neugierde zuzuhören, sich anzuschauen, was für Dinge werden eigentlich schon an mich herangetragen oder auch, wie kann ich mich inspirieren lassen vom Wettbewerb oder sogar von Branchenfremden, von anderen, ganz anderen Warengruppen, was kann ich eigentlich rausfinden, was machen die toll in der Präsentation, um am Ende dem Kunden eigentlich bessere Wertangebote zu bieten. Ob es dann am Ende ist, wenn dann ein Hersteller zu uns sagt, boah, wir hätten nie gedacht, wie krass die Kunden immer wieder in den Rezensionen, unsere Hersteller gucken dann natürlich vor allem, was so Rezensionen über ihre Produkte und wie oft dann gesagt wird, made in Germany oder ne, produziert mit Photovoltaik etc. Das sind halt Informationen, dann denken die, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das ein spannendes Versprechen ist, dass das auslöst beim Kunden. Unsere Kunden finden das ganz toll und unsere Kunden sagen auch, wow, es ist irgendwie toll, es ist halt made in Riedberg OWL und wurde mit Photovoltaik produziert. Vielleicht bin ich dann auch bereit, ein bisschen mehr Geld auszugeben, weil es löst aus, ich irgendwie Heimatverbundenheit und irgendwie mal ne, die Sicherheit, dass Mokebo ein Unternehmen ist, das extrem darauf schaut, zu sagen, wir wollen eigentlich Hersteller aus Europa oder Deutschland finden.
Da bin ich total deiner Meinung und ich stärke deine Hypothese, dass für viele Unternehmen, für viele Produzenten ist das unangenehm, ne? Weil du bist halt in einer Welt sozusagen groß geworden, wo du sagst, ich bin Produzent, ich habe Innovationen getrieben, ich stecke dahinter, ich verkörper sozusagen dieses Produkt und deswegen, wenn da jemand was gegen mein Produkt sagt, dann greift er mich persönlich an sozusagen, ne? Also ich bin doch, das Produkt ist das Maß aller Dinge sozusagen, ne? Und dann, das finde ich ja auch so spannend, ich finde, dass wir durch den D2C-Ansatz eigentlich dahin kommen, wo wir schon immer hingehören. Also ich verstehe das eigentlich gar nicht, warum es in der Vergangenheit so viele Wertschöpfungsstufen gab. Also wie konnte eigentlich ein Unternehmen ein Produkt herstellen, ohne mit dem Endkunden zu sprechen sozusagen? Und das, jetzt mittlerweile sind wir da. Ihr sprecht mit dem Kunden und sozusagen sorgt dafür, dass das richtige Produkt hergestellt wird. Super. Also eigentlich sozusagen Win-Win für alle sozusagen an der Stelle. Und ich glaube auch da dieses Bewusstsein überhaupt zu haben, dass dort das ist eigentlich halt, ist ja nichts Kritisches. Es hat ja was mit kontinuierlicher Veränderung, Verbesserung zu tun, dass ein Produkt einfach quasi immer besser wird. Das heißt ja nicht, dass das Produkt vorher schlecht war. So, also ich glaube.
Und man muss ja auch so ein bisschen einfach dabei dann immer alle Seiten verstehen, wo kommen die Partner, mit denen man Produkte entwickelt, her, wo kommen die Konsumenten her. Und man muss an allen Seiten auch halt einfach sagen, wir sehen alle Thematiken, wir sehen, dass manche Dinge schwer ist und vielleicht auch es schwer ist einzusehen, dass diese Produktkategorie einfach noch nicht auf einem Amazon funktioniert. Aber es macht ja dann auch, man muss dieses kontinuierliche Hinhören und bereit sein, verändern zu sein und das auch zu erklären mit den Partnern oder Herstellern, zu sagen, lasst uns darauf fokussieren. Wir haben ja, das Tolle ist ja, das Internet und die Digitalökonomie gibt dir ja alle Möglichkeiten zuzuhören und super schnelles Feedback. Und wie du gesagt hast, D2C gibt dir ja die Möglichkeiten, sofort schnelles Feedback zu erhalten. Und wenn man dann mit an allen Ecken auch mit den Konsumenten auch an manchen Stellen dann arbeitet und sagt, verstehen wir, verstehen deinen Ärger, verstehe, wo wir herkommen, wir haben das Produkt so initial gebaut, wir finden dein Feedback super, das wurde bereits weitergeleitet. Natürlich können wir jetzt auch nicht innerhalb von einer Woche das neu erfinden, aber wir verstehen, wo du herkommst. Ne? Es geht auch viel um Dialog in allen Bereichen, aber das Nutzen dieser Möglichkeit, diese Informationen zu bekommen und so eng mit dem wirklichen demjenigen, der das Sofa am Ende im Wohnzimmer stehen haben muss und hoffentlich für 20 Jahre, ne? ist halt unglaublich wertvoll und das sollte man nutzen.
Es wäre eigentlich ein perfektes Abschlusswort, wenn mich nicht noch interessieren würde, wo siehst du sozusagen die Zukunft? Was ist deine große Vision mit Mokebo?
Die Vision ist unendlich groß, die Möglichkeiten sind relativ ohne Limitationen groß. Ich glaube, der Markt wächst jedes Jahr über 10 bis zu 15, 18%, je nachdem, wo man was liest. Der Online-Digitalmarkt, da wollen wir dabei sein. Wir wollen der Vorreiter sein für den modernen Möbel-E-Commerce. Da wollen wir das am allerbesten machen. Für uns ist der moderne Möbel-E-Commerce, hat ganz viel mit Service und mit Endkunden, Zusammenarbeit mit dem Endkunden zu tun, ehrlicher Zusammenarbeit. Da wollen wir vorreitend sein. Und natürlich wollen wir Stück für Stück Möbelhersteller identifizieren und mit uns gemeinsam an unserer Idee arbeiten, zu sagen, wir wollen mehr Warengruppen, wir haben noch keine Betten, wir haben noch keine Küchen, wir haben noch keine Outdoor-Möbel, wir haben noch nicht viel Heimtextilien, wir haben noch keine Lampen etc., wir können Leuchten oder Kerzen etc., Accessories, wir können noch so stark im Fundament skalieren, was Sortiment angeht, dass ich da recht optimistisch schaue, wie wir es aufgebaut haben und es jetzt, glaube ich, darum geht, mit dem Markt mitzuwachsen und stärker als der Markt zu wachsen, indem wir gute Dinge machen und an unseren Inputfaktoren, was neue Hersteller, neue Selektionen, möglicherweise neue Vertriebskanäle mal in der Zukunft einen guten Job machen.
Sehr, sehr cool. Also Von dem bisschen, was ich bisher in den letzten Jahren gesehen habe, kann ich nur sagen, ich habe noch kein Unternehmen gesehen, das so stark nach innen optimiert und sozusagen nach außen stark sein möchte in so einer anfänglichen Branche. Von daher, ich glaube, ihr seid auf einem mega guten Weg.
Cool, vielen Dank für das. Von jemandem wie dir natürlich ein Lob, das schreibe ich mir gleich mal kurz auf.
Ich schicke dir ein Snippet von unserer Video.
Das wäre super, genau. Sehr gut.
Mega geil. Cool. Philipp, herzlichen Dank für deine Zeit. War super, super spannend und ich freue mich, euch zu beobachten und werde nochmal auch durch euer Produktsortiment durchscrollen. Gucken, was ich
cool,
so
schön
finde.
Würde ich mich sehr freuen. Sehr chatte cool. Mal mit uns.
Ich chatte mal mit euch. Sehr cool. Philipp,
danke.
Schönen Dank. Ciao.
Bis dahin. Tschüss.